Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Das Horn Helm Hammerhans soll erschallen in der Klamm. Ein allerletztes Mal.
Ja, und wem das bekannt vorkommt, nicht nur von einem Kinobesuch, der über 20 Jahre zurückliegt, der hat sich vielleicht schon mal gefragt, wer war eigentlich dieser Helm Hammerhand? Was hat er mit der Klamm zu tun und wie kamen beide vielleicht auch zu ihrem Namen? Darum geht es nun in Der Herr der Ringe, die Schlacht der Rohirrim. Ein Film, der am 12. Dezember in den deutschen Kinos startet, beziehungsweise weltweit, soweit ich weiß. Und ja, der im Mittelerde-Kosmos ein Novum darstellt. Wer da aber überhaupt kein Novum darstellt, sind sowohl meine Wenigkeit, die sich natürlich nicht mehr vorstellen muss im Hinblick auf Herr der Ringe, aber jemand anderes, die aber zumindest eine gewisse Affinität zu Animes hat. Und damit schönen guten Abend an Melanie.
Hallo.
Ja, in der Kürze liegt die Würze, trotzdem lange Anmoderation.
Ich weiß nicht, was soll man sonst immer sagen.
Alles gut. Aber wir müssen dich vielleicht trotzdem ein bisschen zurechtzogen. Man kann gern in die zigtausend Stunden Rings of Power Recap reinhören, wie ich zu Der Herr der Ringe stehe. Wie ist es mit dir?
Also, mein allerliebster Film, beziehungsweise meine allerliebste Filmreihe ist Herr der Ringe.
Oh, Hot Take.
Ist das ein Hot Take? Ja, nee. Aber ich will auch dazu sagen, ich habe, das sage ich jetzt einfach mal direkt, falls ich jetzt irgendwas falsch sagen werde im Laufe dieser Folge. Ich weiß nicht viel fernab von den Filmen, von der Lore. Ich habe auch nie die Bücher gelesen, auch wenn ich das irgendeines Tages gerne mal machen wollen würde. Ich habe Der Hobbit gelesen, aber nicht jetzt die Herr der Ringe Bücher. Also ich weiß halt sehr viel von den Filmen halt, aber ich weiß halt nicht viel darüber hinaus. Deshalb vielleicht sage ich irgendwelche Sachen und es stimmt vielleicht nicht ganz, beziehungsweise ich weiß den Hintergrund nicht oder ich habe einige offene Fragen und ich will einfach das so in den Raum geben.
Okay, ja, dafür bin ich ja hier. Ich bin eigentlich nur Faktenchecker heute, obwohl ich jetzt auch nicht, wer weiß, wie deep in der Lore bin, aber habe mich schon noch mal ein bisschen eingelesen. Es ist ja auch wirklich ein riesiges Universum, ne? Also ja. Das, was wir in Herr der Ringe sehen, das ist ja eigentlich so eher so die Endphase der ganzen Nummer. Also es ist ja immer die Rede vom Ende des dritten Zeitalters, wo der Ringkrieg sich ereignet. Und ja, davor gibt's halt noch mindestens zwei andere Zeitalter und auch noch die altvordere Zeit. Damit beschäftigt sich ja eher dann die Rings of Power Serie, aber über die reden wir hier nicht. Nein, wir haben etwas komplett Neues im Mittelerde-Kosmos, nämlich einen Anime. Animation ist nicht direkt ganz neu in diesen Breitengraden. Es gab ja bekanntlich den Ralph Bakshi Zeichentrickfilm von 1978, den ich leider nicht sonderlich empfehlen kann. Und eine inoffizielle Fortsetzung davon, die tatsächlich auch schon eher so in Richtung Anime ausschlug und dann irgendwie nur die Rückkehr des Königs abdeckte. Da hast du aber wahrscheinlich gar nichts von gesehen, oder?
Also ich kenne das, aber ich habe es nicht gesehen.
Also ja gut, den Bakshi-Film, da kann man mal reingucken, aber der ist einfach nicht gut erzählt. Und wenn du dagegen halt die Meisterwerke von Peter Jackson hast, dann ist das eigentlich ein schlechter Witz. Aber anyway, wir sind ja hier gar nicht wirklich im Ringkrieg, sondern ja, so stolze fast 200 Jahre davor. Bevor wir da noch so ein bisschen weiter rangehen, Melanie, magst du uns mal näher bringen, worum es jetzt hier eigentlich genau geht?
Okay, es könnte einen kleinen Moment dauern. Fast 200 Jahre vor dem Ringkrieg und der Vernichtung des einen Rings in den Feuerwogen des Schicksalsberges in Mordor sind die Völker der Menschen von Mittelerde mit Konflikten untereinander beschäftigt. Wulf ist ein Fürst der Dunländer und davon besessen, den Tod seines Vaters zu rächen. Dafür scheut er auch nicht vor dem legendären König von Rohan, Helm Hammerhand, zurück. Wulf greift Hammerhand und sein Gefolge an und die drängt sie dabei in die alte Hornburg-Festung, die später als Helms Klamm in der Westfold thronen sollte. Alles läuft auf eine letzte große Schlacht in der Hornburg hinaus. Auch Helms Tochter Hera muss schließlich zu den Waffen greifen, um zu überleben. Aber nicht nur das. Letztlich ist es an ihr, ihrem Mut und ihrer Befehlsgewalt über die Rohirrim, Wulf und seine Dunländer endgültig niederzuschlagen. Boah, es war ein kleiner Roman.
Ja, herzlichen Dank dafür. Schöne Formulierung teilweise drin. Aber ist tatsächlich der offizielle Pressetext. So transparent müssen wir sein. Vielen Dank. Ja, klingt ja für Herr der Ringe-Fans nicht allzu vertraut, ne? Keine Hobbits, keine Orks. Ring wird mal irgendwie am Rande erwähnt in der Zukunft und selbst im Trailer nur so angedeutet. Was war denn eigentlich so dein Gedanke, als du gehört hast, es kommt ein neuer Der Herr der Ringe-Film, der aber erstens Animation ist und ja, mit dem Ring praktisch gar nichts zu tun hat?
Also ich finde es eigentlich gar nicht schlimm, dass er nichts mit dem Ring zu tun hat, weil, also natürlich, Herr der Ringe, man merkt das schon im Titel, oder das ganze Universum, es dreht sich natürlich sehr viel um den Ring, aber es gibt ja auch noch wirklich, also das merken wir ja eigentlich allein schon beim Schauen von den Filmen, es gibt ja noch viel mehr als das. Oder jetzt auch, wo wir jetzt im Hobbit-Universum, allein das Ganze jetzt mit, hier mit Erebor und mit Smaug, also da gibt es ja wirklich eine Vielzahl von Geschichten, die man erzählen kann und die auch wirklich super interessant sind. Deshalb fand ich das gar nicht schlimm. Also ich finde das wirklich gar nicht schlimm. Und außerdem, ich finde, es hat ja immer noch eine Verbindung zu den Herr-der-Ringe-Filmen wegen Helms Klamm und wegen Rohan.
Ja.
Ne? Ich finde, das ist genug Verbindung, die ich jetzt zum Beispiel da verspüre, dass ich sage, okay, es ist jetzt nicht komplett irgendeine Mini-Geschichte, von der noch nie jemand was gehört hat. Und ich war super gespannt, weil es eben ein Animations- oder Anime ist. Und ich mag halt Animes sehr gerne. Und ich war einfach sehr gespannt, diese zwei Elemente, die ich halt mag, also einmal Herr der Ringe und dann halt einmal Animes, zu sehen, wie die jetzt halt so verschmelzen. Und ich war halt super gespannt, wie das oder wie gut das funktionieren wird.
Ja, so von der Story her warst du wahrscheinlich eher so, also hast du vage wahrscheinlich gewusst, was auf dich zukommt, denke ich mal.
Ja. Ja, ich habe mich auch nicht groß informiert.
Ja, weil es wird ja verwiesen auf Helm Hammerhand in Der Herr der Ringe, die zwei Türme. Ja. Ne? Also da sehen wir ja einmal kurz, als sie die Hornburg besetzen, die Rohirrim, sehen wir sein Denkmal dort stehen. Und am Ende bläst ja dann Thorin zum letzten verzweifelten Ausfall mit Performance von Bernard Hill, der uns ja mittlerweile leider verlassen hat. Ich mochte König Theoden nämlich sehr gerne, aber nicht nur ihn, sondern auch das Volk von Rohan fand ich in den Filmen tatsächlich immer sehr viel menschlicher, nahbarer als die Gondorianer, die noch weiter im Süden leben. Ja, ich muss sagen, auch schon so in den Trailern hat mich dann doch die Musik gepackt, weil die wirklich schön ist. Das ganze Material, was Howard Shore für Rohan geschrieben hat. Ich wusste natürlich, was auf mich zukommt, habe mich jetzt auch im Nachhinein nochmal so ein bisschen eingelesen. Da war ich zugleich aber auch ein bisschen skeptisch im Hinblick auf die Erwartungshaltung des Publikums. Weil Herr der Ringe ist ja für dich wahrscheinlich auch wirklich so, ja, Abenteuerfilm in erster Linie, denk ich mal, oder? Oder großes Abenteuer-Epos.
Ja.
Ne?
Ja.
Nee, nicht nur großes Abenteuer-Epos, sondern auch mit Fantasy-Kreaturen und also Orks und so weiter. Und die kommen hier, das kann man schon mal sagen, wirklich nur ganz am Rande vor. Also das war halt mein, so den Pferdefuß, den ich für die breite Masse da gesehen habe. Es ist unterm Strich eigentlich einfach nur ein Ritterfilm, weil es geht um den Konflikt zwischen den Rohirrim, also den Menschen von Rohan und dem, also im Königshaus, und eben den Dunländern, die ja auch nur so peripher auftauchen bei Peter Jackson. Also die Dunländer, um das mal kurz hier ins Gedächtnis zu rufen, das sind die, die am Anfang da von die zwei Türme von Saruman aufgestachelt werden. Also hier von wegen, hier, die nahmen euch euer Land, ihr wurdet in die Berge gejagt und jetzt holt euch alles zurück und brennt alles nieder. Mhm. Ne? Die sind das ja.
Hm.
In der Geschichte haben sich die Rohirrim wahrscheinlich auch nicht unbedingt immer mit Ruhm bekleckert im Umgang mit denen. Wobei sie hier ja noch, ein relativ gutes Verhältnis zu denen hat. Wer sich da ein bisschen fachkundiger machen möchte oder da einfach ein bisschen neugierig geworden ist auf die Lore, weil Rohan ist zwar ein relativ junges Königreich, aber das heißt bei Tolkien 500 Jahre, dem empfehle ich ein Video von dem YouTube-Kanal, also Funkkanal Cinema Strikes Back. Die haben ein halbstündiges Video dazu gemacht, aber kurzer Disclaimer, der auch im Video selber auftaucht. Ab einem bestimmten Punkt, so im letzten Drittel dieser halben Stunde, spoilern sie mehr oder weniger die Handlung des gesamten Films aus dem, was eben aus der Lore bekannt ist. Und weil es gerade so passend ist, spreche ich auch nochmal eine Spoilerwarnung aus. Wer jetzt über die Inhaltsangabe hinaus nichts mehr über den Film wissen will, der macht hier aus und ich gebe auch mal eine Spoilerwarnung raus für, ja, Herr der Ringe insgesamt, den Hobbit, eventuell sogar die verlauste Amazon-Serie. Also man kann ja nie wissen. Wobei ich jetzt damit nicht sagen will, also ich sehe jetzt hier nicht so die Relevanz für einen reinen Spoiler-Teil. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Nee.
Naja, auf jeden Fall war es ja schon mal ein vielversprechendes Projekt, vor allem auch mit namhaften Leuten dahinter und da auch eine Verschmelzung wirklich eben aus dem Herrn der Ringe, den wir aus dem Kino kennen und ja, wirklich höchster Animationskunst. Wir haben hier leider nicht Studio Ghibli, aber wir haben hier trotzdem Production IG. Und das sind immerhin die Leute hinter Ghost in the Shell. Hm. Und speziell der Regisseur Kenji Kamiyama, der hat wirklich einiges für das Franchise produziert. Und lustigerweise, als wir in der PV saßen, habe ich dir ja noch so ein bisschen Star Wars Visions schmackhaft machen wollen. Und dafür hat er auch eine Folge inszeniert, nämlich The Ninth Jedi, die ich ziemlich toll fand. Also ich wollte nach der eine ganze Anime-Serie nur mit Jedi am liebsten. Und deswegen war ich gespannt, aber eben auch, dass Peter Jackson seine Finger im Spiel hat. Der ist als Produzent mit an Bord. Das Drehbuch oder zumindest die grobe Story hat Philippa Boyens geschrieben, also eine seiner beiden Co-Autorinnen bei beiden Kinotrilogien. Als Komponist haben wir jemanden, der unter Howard Shore als Music Editor bei beiden Trilogien mit dabei war. Also eigentlich alles ziemlich tolle Aussichten, oder?
Ja. Eigentlich schon.
So auf dem Papier eigentlich schon. Ja, wie geht man das an? Also ich hatte mich definitiv drauf gefreut. Die Trailer sahen vielversprechend aus. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass sie schon relativ frei mit der ganzen Materie umgehen. Du bist ja nicht so sehr damit vertraut. Hattest du auch das Gefühl, dass da Sachen drin sind, die wahrscheinlich nicht so ursprünglich mal Teil der Handlung waren?
Ich habe den Trailer nie richtig geguckt.
Nein, ich meine jetzt im Film selber wirklich tatsächlich.
Dass da Sachen drin waren, die nicht Teil der Handlung waren?
Nein, also wo du eventuell das Gefühl gehabt haben könntest, dass das so ein bisschen hinzuerfunden wurde, dass das nicht so ganz ja, in den Handlungsfluss Lore. Passt.
Ja, da hatte ich direkt eine Frage.
Okay.
Falls du das weißt, weil das habe ich Sebastian sogar, also Stu, gefragt, wo wir draußen standen.
Ja.
Und zwar, ob Hera hier eigentlich wirklich die Protagonistin dieser Geschichte ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Lore erzählt wird, oder, also ist es wirklich quasi so aus, also ist sie diese zentrale Figur, die auch später sehr entscheidend sein wird? Oder war das gar nicht so?
Ja, also in der Lore ist es genau umgekehrt. In der Lore hat sie nicht einmal einen Namen. Da heißt es einfach nur, Wulf soll seine Tochter heiraten. Die bekommt von Tolkien keinen Namen und es dreht sich in erster Linie um Helm Hammerhand. Viele Tolkien-Puristen gehen jetzt wahrscheinlich auch ins Kino, weil sie denken, es ist ein Film über Helm Hammerhand. Es ist aber schon mehr einer über Hera. Auf der anderen Seite muss man sagen, Helm Hammerhand, also ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber der ist halt nicht durchweg Teil der Handlung. Und deswegen wäre es auch, glaube ich, schwierig gewesen, ihn als Hauptfigur zu nehmen. Und ich muss sagen, ich habe damit eigentlich keine Probleme, dass man hier Hera, die im Buch eben eigentlich nicht mal wirklich eine richtige Figur ist, dass man die jetzt eben ins Zentrum stellt und einfach als Charakter so ein bisschen ausbaut. Da findet sich für mich auch viel wieder, was man schon in der Hobbit-Trilogie gemacht hat. Da ist ja zum Beispiel Tauriel, ich weiß nicht, ob, ja doch, du hast den Hobbit ja gelesen. Tauriel ist ja auch dazu erfunden gewesen und hatte auch rote Haare. sie ist da schon eine Erfindung von eben Philippa Boyens gewesen, die auch rothaarig ist. Und da kannst du so ausgehen, ja, die hat irgendwie auch so ein bisschen kleines Alter Ego, so ein Heroinen-Alter Ego in die Story reingeschrieben. Und ich finde das jetzt nicht so schlimm. Also da sind ja manche schon wieder am Murren.
Ja, aber guck mal, also sorry, aber ich finde jetzt mal ehrlich.
Mhm.
Also Herr der Ringe ist ein komplettes, also auch Herr der Ringe und der Hobbit, da sind nur Männer.
Ja, ja, ja.
Also jetzt mal ehrlich.
Bis auf Eowyn.
Ja klar, aber in Herr der Ringe jetzt zum Beispiel, Arwen ist halt, also die kommt, keine Ahnung, wie oft die jetzt insgesamt vorkommt, so ein paar Minuten, wenn man das so hochrechnet, ne? Mhm. Was die an Screentime bekommt. Natürlich Galadriel haben wir. Aber Galadriel macht jetzt in den Herr-der-Ringe-Filmen, also natürlich, sie ist mächtig, aber sie macht da ja jetzt auch nicht aktiv viel.
Mhm.
Und jetzt Eowyn ist für mich so, also dafür, dass wir halt wirklich kaum Frauen in diesem Film haben, ist sie wirklich so das Nonplusultra.
Ja.
So, weil sie bekommt mit einer der geilsten Momente von Frauen überhaupt so auf der Leinwand.
Mhm. Ich
in der
weiß,
Filmgeschichte, finde ich.
Ja.
Ja, also, ne? Also dafür, dass halt so, dass Frauen so unrelevant eigentlich sind letztendlich in der Geschichte von Herr der Ringe. Jetzt außer eben natürlich jetzt Galadriel und Arwen, aber Arwen ist auch im Endeffekt nur eine Love Interest.
Ja, im Buch vor allem.
Ja, ich finde es eigentlich wirklich nicht schlimm, dass man hier vielleicht mal ein bisschen mehr Frauenfiguren reinschreibt, weil ganz ehrlich, also wir haben jetzt, also in der Hobbit jetzt auch eben Galadriel und Tauriel, die jetzt dazu erfunden wurde, aber ansonsten hätten wir wirklich auch gar keine Frau wieder gehabt und also wenigstens eine mal drin zu haben und jetzt vielleicht auch in dieser Geschichte jetzt auch mal den Fokus auf einer zu haben, fand ich eigentlich wirklich, wirklich schön. Auch wenn ich sagen muss, und da kommen wir zum vielleicht ersten Kritikpunkt, sie ist natürlich schon sehr nah an Eowyns Figur dran.
Ja, und das ist auch ein Stichwort, denn Eowyn hatte ich bei meiner Rekapitulation derer, die hier wieder aufschlagen aus der Trilogie, vergessen, denn sie erzählt das Ganze ja. Also wir haben ja tatsächlich im Original auch Miranda Otto, also eben die Eowyn verkörpert hat und die erzählt uns diese Geschichte als Erzählerin und da muss ich einen Kritikpunkt einbringen. Ich hatte mir im Vorhinein ausgemalt, dass sie das irgendwie ein bisschen cleverer machen, weil ich mochte das zwar, wie sie das eröffnen, also es ist auch nicht so wie bei den Trailern, da war ja wirklich so der Übergang von irgendwie altem Footage der Ringtrilogie dann so in Animation, ne, um das Publikum da so ein bisschen ranzuführen, das macht der Film hier überhaupt nicht. Der Film eröffnet sehr, 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 sehr ähnlich wie die Jackson-Filme, aber da muss ich sagen, da finde ich es schade, dass sie da nicht noch den Weg weitergegangen sind, weil, wenn man sich erinnert, fast jeder Herr-der-Ringe-Film oder jeder Mittelerde-Film von Jackson beziehungsweise die Guten eröffnen mit einer Rückblende. Ja gut, dann wäre halt der ganze Film eine Rückblende gewesen, denn ich habe mir so vorgestellt, weil, wie gesagt, es war ja bekannt, dass Miranda Otto hier bei ist, ne? Aber ich hätte mir wirklich vorstellen können, dass wir mit ihr vielleicht sogar so eine kleine Rahmenhandlung bekommen. Wie wäre das zum Beispiel gewesen, wenn der Film eröffnet hätte mit einem kurzen Flash in das Szenario aus Die Zwei Türme, also wo Eowyn da mit den Alten und Kranken und Kindern in den glitzernden Grotten ausharrt und um den Kindern dann die Angst zu nehmen, erzählt sie eben von Helm Hammerhand und seinen Taten an diesem Ort. Und dadurch ergibt sich dann ja wahrscheinlich auch die weibliche Perspektive. Ich weiß nicht, das hätte ich schöner gefunden. Oder kannst du nachvollziehen, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst. Und ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht.
Mhm.
Das Ding ist halt nur, dadurch wirkt eigentlich nochmal die Figur noch uneigenständiger.
Mhm. Ja.
Weil da hast du dann wirklich, also natürlich, wir haben eigentlich schon direkt den richtigen Eowyn-Verweis, dadurch, dass wir halt sie als Erzählerin haben.
Mhm.
Auch wenn ich sagen muss, ich habe sie tatsächlich nicht erkannt.
Ja, die hat ja
ich wusste das erst im Nachhinein.
Mhm.
Das liegt wahrscheinlich auch daran, wir haben den auf Englisch geguckt und ich habe Herr der Ringe bisher noch nicht so oft auf Englisch geguckt, deshalb ich bin nicht so vertraut mit der Stimme. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, da wäre wieder das Problem gewesen, dass da nochmal der genaue Vergleich ist, weißt du?
Ja, ja. Ich hätte es schön gefunden, weil es gibt auch, also das hätte sich auch wirklich angeboten, weil es gibt nämlich Deleted Scenes aus Die Zwei Türme, wo sie tatsächlich in den glitzernden Grotten, da dringen halt dann irgendwann doch Orks ein und versuchen die Zivilisten zu massakrieren, mhm, und sie muss die dann eben verteidigen. Und das, mhm, hätte ich total toll gefunden, wenn man das zum Beispiel aufgegriffen hätte und dann einfach jetzt in Anime-Form nachgeliefert hätte zum Beispiel. Das ist schade.
Wäre eigentlich ein schöner Kreis gewesen, der sich so schließt, ne?
Ja, und der Film versucht ja durchaus einen Kreis zu schließen am Ende eben, also ja, Anfang und Ende mit Hera.
Ja, ja.
Aber du hast schon recht, aber da sind wir bei einem Punkt, mit dem ich mich generell so schwer getan habe. Also Hera als Figur fand ich okay, aber ich fand, glaube ich, alle Figuren nur so okay, weil die hätten in meinen Augen mehr Tiefe vertragen können.
Oh Gott, ja. Ja, das Problem ist halt, also das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen mein Problem. Wir wissen eigentlich im Endeffekt so wenig über diese Figuren. Also wir wissen irgendwie, zum Beispiel, wir wissen natürlich, ihre Motivation ist komplett klar, ne? Mhm. Aber zum Beispiel, wir wissen gar nicht so, im Endeffekt wirken diese Figuren halt auch alle ein bisschen sehr perfekt auf eine Weise. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, dass sie alle einfach sehr glatt sind, einfach alle sind, können gut kämpfen, alle treffen meistens immer die richtigen Entscheidungen, außer vielleicht wirklich sogar Helm Hammerhand, der hier vielleicht nicht immer die beste Entscheidung getroffen hat oder, ja, ne, vielleicht auch mal aus Versehen was getan hat, was nicht gut war. Mhm. Aber ansonsten, ich fand einfach die Charaktere, die waren am Ende des Tages einfach sehr glatt.
Also du bist mit keinem so wirklich warm geworden.
Ja, also ich fand schon, dass Hera für mich eine Identifikationsfigur war, weil da waren auf jeden Fall Sachen drin, da dachte ich so, ach cool, ne, und also das ist so ein bisschen genau das, was ich ja auch in Eowyn sehe, mhm, ne? Aber ich fand es ein bisschen schade, weil ja, letztendlich wissen wir kaum was über die, weil der Kontext ist irgendwie auch nicht richtig erlaubt, dass wir mehr über sie wissen, weil, ne, wir haben eigentlich eine relevante Handlung, die im Vordergrund steht. Und ansonsten, wo wir gerade auch bei den Figuren sind, was mich am meisten mitunter gestört hat, war, ich hatte das Gefühl, dass sie den Bösewicht hier richtig schön aufbauen werden. Weil der Anfang das so ein bisschen versprochen hat, auch mit so einer Kindheitsgeschichte, mit einem Hintergrund. Aber das haben die so schnell fallen gelassen.
Ja.
Und er war mir dann leider so oberflächlich, dieser typische Bösewicht in allen Filmen, wirklich, ne, dem ist irgendwas Blödes passiert und jetzt ist er einfach das größte Arschloch und trifft halt so die größten, dümmsten Entscheidungen, weißt du, so richtig so mit einer kurzen Zündschnur und alles und ist voll in seiner Ehre angekrasst, also, mhm, dieses Typische, was einfach so uninteressant und langweilig ist, weil wir das schon 10.000 Mal gesehen haben. Und ich hatte mir wirklich erhofft, dass die hier einen interessanten Bösewicht erzählen, weil es hat eigentlich ein bisschen so angefangen. Oder die hätten mir vielleicht wenigstens zeigen sollen, das hätte mir auch ein bisschen geholfen, diesen Switch ein bisschen besser nachzuvollziehen, weil zu Beginn war er ja nicht so. Ne? Mhm. Er war eigentlich noch ganz menschlich, ne?
Ja.
In dem Sinne. Und ich hätte mir gewünscht, hätten sie einfach so ein bisschen gezeigt, was er so für eine harte Zeit durchgestanden hat, zum Beispiel. Dass ich das irgendwie so ein bisschen mehr nachvollziehen kann, warum er jetzt halt so einen krassen, also ich kann es mir natürlich irgendwie denken, aber ich wünsche, die hätten es ein bisschen gezeigt auch mehr, weißt du?
Mhm.
Warum, also dass er zum Beispiel in diesem, ich weiß nicht, ich will jetzt eigentlich nicht zu viel sagen, ne, dass er einfach abseits ein, wirklich eine miese, miese Zeit hatte.
Mhm.
Und das ist ihm deshalb, dass er deshalb so rachedurstig ist und deshalb einfach unbedingt jetzt so eine machthungrig auch ist, weil er halt sich so unfair behandelt fühlt und im Endeffekt können wir uns das alles denken, aber es hilft uns nicht unbedingt dabei, irgendwie diese Figur besser nachzuvollziehen.
Ja, weil es uns nur gesagt wird, ne, von ihm halt,
ja,
dass er jetzt Auge um, ja, Auge, Zahn um Zahn mäßig die jetzt leiden lassen will, so wie er zu leiden hatte unter diversen Umständen, aber ja.
Ich fand auch diese eine Szene so blöd, wo sie bei ihm war und er dann die ganze Zeit so geswitcht hat, so hin und her gesprungen ist, wo ich mir so dachte, hä? Also es war so ohne Sinn. Also ich habe gar nicht verstanden, was soll das hier alles gerade?
Ja.
So, weißt du, er sagt erstmal das, dann macht er das, dann sagt er das wieder, dann macht er das, also wieder so eine Annäherung, dann wieder so weggestoßen und sowas, wo ich mir so dachte,
Obwohl ich da ein bisschen in die Bresche springen muss, Bresche bei diesem Film auch nicht schlecht. Ich fand das ganz cool, wie hinterhältig der doch teilweise war.
Ja.
Also da war gegen Ende eine Stelle, wo du das Gefühl hattest, oh, irgendwie zeigt er doch gerade mal ein bisschen Verletzlichkeit und dann kommt so eine Eisenhärte bei dem irgendwie durch, auch so von seinem Vater natürlich. Und ja, die sind natürlich auch beide ganz klassisch getrieben davon, dass sie letzten Endes in die Fußstapfen der Eltern treten sollen. Also er natürlich viel müheloser als sie, weil sie wird ja von ihrem Vater halt auch eher so, ja, es ist eigentlich ein ähnliches Verhältnis auch wieder wie zwischen Eowyn und Theoden. Ja. Aber ja, es hat dahingehend für mich irgendwie funktioniert. Und da muss ich auch sagen, da ist Hera jetzt auch nicht zu sehr, also klar, man könnte jetzt argumentieren, dass sie schon irgendwie auch so einem gewissen modernen Female Empowerment Profil entspricht. Finde ich aber nicht so sehr, weil klar, die will sich beteiligen und einbringen, aber sie sagt ja nicht von wegen, ach hier, ich kämpf und reite besser als alle anderen. Okay, reiten vielleicht noch, aber es ist jetzt nicht so, dass sie an vorderster Front direkt da jetzt zur Attacke bläst, sondern ihrem Vater ja am Anfang sagt, ja, ich kann doch irgendwie Botengänge erledigen oder so, ne, zwischen den Lagern oder so.
Ja.
Und das fand ich dahingehend nicht schlecht. Also ja, gut, gegen Ende rettet sie dann schon so ein bisschen den Tag natürlich, aber...
Aber sie hat ja keine Wahl.
Ja, zum einen das und zum anderen, sie und ihr Vater interagieren dann irgendwie auch schon zusammen. Also da ist dann auch schon fast so eine, ja, Vater-Tochter-Dynamik, aus der man noch mehr hätte machen können. Weil ich muss sagen, Helm Hammerhand kommt mir ein bisschen zu kurz, was ich sehr schade finde, weil der ist jetzt zwar nicht der komplexeste Charakter, aber... Der hatte was Charakteristisches und ich fand auch Brian Cox hat den echt gut vertont.
Kann ich nochmal was zu dem vorherigen Punkt sagen und dann springen wir da nochmal zurück? Was du gesagt hast, fand ich eigentlich auch nochmal sehr gut und ich will das auch nochmal aus meiner Perspektive so ein bisschen erläutern, weil
ja,
ich dachte mir auch beim Schauen, dass sie wirklich nicht, also ich fand es eigentlich wirklich schön, dass sie nicht dieser Girlboss-Charakter ist.
Ja,
das, weil das ist mein großes Problem mit Galadriel in der Rings of Power-Serie.
Gott, hör auf. Ja.
Die ist mir, ja, also ich muss jetzt leider den Vergleich ziehen, weil ich hatte den Vergleich direkt im Kopf, wo ich den Film geguckt habe. Sie geht mir da halt wirklich so sehr auf die Nerven, weil sie wirklich dieser typische, was Hollywood jetzt in letzter Zeit gemacht, also macht und für, aus meiner Sicht so falsch macht.
Mhm.
Frauen jetzt irgendwie so als diese Girlbosses hinzustellen, die halt irgendwie, was mein Problem damit ist, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt sagen soll, ohne dass das irgendwie komisch klingt, aber...
Du hast es gerade schon im Anflug gehabt.
Diese Frauen werden irgendwie sehr mit sehr vielen männlichen oder typisch männlichen Eigenschaften in unserer Gesellschaft konnotiert.
Ja.
Und ich finde das so schade, weil warum dürfen wir Frauen auch nicht so, wie wir sind, häufig, nicht alle, zum Beispiel sehr einfühlsam oder halt auch ein bisschen diese sanftere Seele, warum wird das immer als schwach dargestellt und warum fördern diese Filme dieses Bild von uns, dass wir auch wie Männer quasi sein müssen, um hier irgendwie stark zu sein?
Ja, um mithalten zu können.
Um mithalten zu können, ne? Und uns eben halt beweisen zu können, weil ganz ehrlich, das ist halt nicht die Realität und voll viele von uns wollen gar nicht so sein, so. Also ich finde, dass genau diese Eigenschaften, die immer typisch weiblich, also kodiert werden, warum kann das nicht auch irgendwie mal als eine Stärke angesehen werden? Wie zum Beispiel eben sowas wie Einfühlungsvermögen, wie dieses ein bisschen sanftere, wie dieses, ja, ich sag mal sehr familiäre, dieses mütterliche auch, ne? Weil ich finde, das sind auch so Sachen, die zum Beispiel Hera halt hier hatte. Und sie war trotzdem am Ende dann die starke Figur. Aber sie durfte auch diese sanfte Art von ihr zeigen. Und also sie hat sich eigentlich auch die ganze Zeit zurückgenommen, außer dann, wenn sie musste. Oder wenn sie jemanden beschützen musste. Dann hat sie quasi, ne, hat sie dann auch agiert und ist aktiv geworden. Aber ansonsten bis zu dem Moment, wo es halt wirklich brenzlig wurde, sie hat sich nicht die ganze Zeit so in diesen Vordergrund gerückt, wie du auch gerade meintest, dass sie die ganze Zeit meinte, sie kann alles besser und weiß alles besser. Wie halt eben eine Galadriel in Rings of Power halt tun würde und machen würde.
Ich erinnere mich nicht an diese Serie.
Ja, es tut mir leid, aber das wollte ich einfach nochmal genau sagen, dass ich das halt richtig schön eigentlich fand. Das ist ja auch das, was ich irgendwie auch an Eowyn mochte, weil die hatte eigentlich auch diese zwei Seiten, ne? Die hatte auch diese...
Ja.
Ne, diese sanfte Art und diese, ne, das merkt man auch bei ihrer Beziehung mit ihrem Vater und sowas, ne, oder auch gegenüber Aragorn. Und dann gleichzeitig aber auch eben diesen Wunsch halt mehr zu machen und halt auch aktiv zu werden.
Ja, bin ich bei dir. Also ich fand auch, dass Hera nicht irgendwie als zu übermächtig dargestellt wurde.
Ja.
Also die ist ja relativ schon irgendwie auch in Bedrängnis am Anfang des Films und auch wie sie sich dann, ja gut, sie setzt sich dann irgendwie ein bisschen banal zur Wehr tatsächlich, aber das war dann auch eher so aus der Not heraus. Also gut, es wird am Anfang schon etabliert, dass sie eine sehr gute Reiterin ist und natürlich auch kämpfen kann, aber gut, und sie sagt auch, dass sie mit gefühlt die Beste ist, aber hat so leichte Tendenz Richtung Girlboss haben, aber es ist nie dahin gekippt und das rechne ich dem Film an.
Ja, dass sie zum Beispiel eine gute Reiterin ist, das finde ich ja gar nicht abwegig so. Ja,
das ist in Ordnung.
Also warum sollte sie keine gute Reiterin sein, ne?
Aber Kämpferin so. Dann halt auch noch, ne? Dann, ja.
Kämpferin war so ein bisschen okay, ne? Also müsste sie theoretisch jetzt nicht sein, aber wahrscheinlich könnte man das irgendwie so ein bisschen dadurch, dass sie halt mit ihren Brüdern da auch aufgewachsen ist, ne?
Ja. Die ist, das ist aber auch Teil des Plots, dass ihr Vater ja auch versteht, dass die stärker ist, als er dachte, also dass er sie unterschätzt, ähnlich dann auch eher wie Eowyn, ne? Und ab einem bestimmten Punkt akzeptiert er sie dann ja auch, ne? Und gesteht sich das dann ja auch ein. Und das ist ja auch dann irgendwo auch eine Stärke von ihm als Vater, sich das vor Augen zu führen, auch innerhalb dieses Systems, wo ja nun mal einfach Frauen nicht viel gegolten haben. Das ist ja einfach ja alles auch sehr stark angelehnt ans altenglische Mittelalter und so, ne? Um da jetzt aber vielleicht mal drauf zu kommen, es sei denn, du hast noch irgendeinen Punkt zu Hera, also wir können gerne mal zurückkommen, nur ich würde gerne mal auf was anderes gehen, nämlich den Look des Ganzen. Es ist ja ein Animationsfilm, auch wirklich hochwertig produziert, wie gesagt von Production IG, und sie übernehmen hier ja auch wirklich viel der Ikonografie, die wir eben mit Rohan verbinden in den Filmen. Also wir sehen hier sehr früh Edoras, wir sehen die goldene Halle Meduseld, die Hornburg, also Helms Klamm dann später genannt. Und ja, wir erfahren auch in dem Film, wie es dazu kam, dass das Ganze umbenannt wurde. Und da ist jetzt so die Frage, weil ich habe nämlich auch von vielen Kollegen, Kolleginnen in der Pressevorführung gehört, dass für die kein Herr-der-Ringe-Feeling aufkam, obwohl man ja wirklich viele bekannte Schauplätze sieht. Wie war das bei dir?
Ich finde das Herr-der-Ringe-Gefühl irgendwie ein bisschen schwierig, generell immer zu bekommen, außer ich gucke es halt eben Herr der Ringe oder der Hobbit.
Ich dachte Rings of Power, okay.
Nee, okay. Bei Rings of Power hatte ich auch die ganze Zeit das Problem.
Die gehört für mich nicht dazu.
Für mich auch nicht. Also Nein. Ich krieg diesen Vibe einfach nicht. Ich weiß nicht. Ja. Ich muss sagen, ich glaube, ich finde den Film in der Hinsicht besser als Rings of Power.
Ja.
Ja, obwohl es ein Anime ist.
Auch. Ja, und obwohl Rings of Power eigentlich auch, also die haben ja dasselbe Produktionsdesign. Und deren Vorlagen haben ja auch hier für den Anime Pate gestanden sozusagen. Also die haben hier wirklich, das kann man ja schon im Trailer sehen, die haben hier wirklich detailreich, also allein diese goldene Halle von dann später König Theoden, die haben die wirklich hier perfekt übertragen in Anime. Und es gab hier Stellen, also insbesondere so weite Totalen von den Landschaften oder von Edoras, da habe ich teilweise schon gedacht, das, also entweder wirkt das halt wirklich wie ein Porträt schon, oder aber es hat schon, also du kannst es manchmal teilweise nicht von Live-Action unterscheiden. Was dann eher so ein bisschen eine Sache ist, ist das Character-Design, ne?
Ich fand das halt ein bisschen schwierig, also ich hatte dieses, also es fällt schon sehr auf, dass der Hintergrund eben so anders aussieht als dann eben halt die Figuren, weißt du? Und ich fand dann die Verschmelzung manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Weil du guckst dann in die Landschaft, du denkst wirklich fast, du siehst irgendwas Echtes und dann hast du plötzlich diese Anime-Figuren da vor dir stehen, weißt du?
Ja, das muss man, glaube ich, schon mögen. Das ist aber auch, glaube ich, generell der Stil von vielen Animes und auch insbesondere von Production IG oder zum Beispiel auch Studio Ghibli. Also wenn du dir da Prinzessin Mononoke ansiehst, da gibt es Szenen im Wald, die kannst du wirklich teilweise kaum noch von fotorealistischen Bildern unterscheiden.
Aber irgendwie da hatte ich das Problem nicht. Also Ich weiß nicht.
Weil es wahrscheinlich abstrakter ist. Es ist da schon näher an unserer Realität. Aber wie gesagt, hier waren Landschaftsaufnahmen. Du musst bedenken, es gibt ja wirklich die Landschaften, also zum Beispiel, wo Edoras gedreht wurde, Berg in diesem Tal gibt es ja wirklich. Ne? Also da ist ja, hier der Kollege Lasse war tatsächlich schon mal da und hat es von Weitem gesehen.
Ja, die haben ja super viel in Neuseeland gedreht.
Die haben da sehr viel gedreht und da soll auch ein ordentlicher Wind pfeifen bis heute, soweit ich weiß. Da ist jetzt so die Frage, um nochmal zum Herr-der-Ringe-Feeling zurückzukommen. Also bei dir hat es sich über die komplette Laufzeit nicht eingestellt?
Doch schon. Also
so nach
nicht,
und nach?
Ich würde jetzt nicht sagen nicht. Mhm. Also ich finde eigentlich doch schon, weil ich glaube doch schon. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube aber eigentlich schon, weil diese Helms-Klamm-Sache, die hat mich irgendwie doch schon sehr gebunden, muss ich sagen. Also man muss auch sagen, es gab auch wieder sehr viele Verweise. Und natürlich auch die Musik hat auch ein bisschen was reingekriegt.
Oh ja, ne? Ja.
Aber wahrscheinlich auch die, ja, also es sind so mehrere Sachen. Es ist so ein schmaler Grat zwischen, ich weiß jetzt nicht, wie ich es einschätzen soll. Liegt es daran, dass die Story halt irgendwie halt dieses Feeling erweckt wirklich? Oder weil einfach sehr viele Sachen sehr ähnlich sind, ne? Also zum Beispiel eben wie die Figur von Eowyn, von Hera, die wie Eowyn ist. Oder halt eben dieses Verhältnis wie zu, ne, zu ihrem Vater halt. Das ist halt so, ich weiß ja nicht, ist das jetzt quasi dieser Zufall oder auch eben, weil dieselbe Musik zum Teil genutzt wird?
Ja, also du musst bedenken, es sind ja ähnlich archaische Konflikte zum einen und
ja, das auch.
Spielt in einem sehr ähnlichen Setting und auch die Zeit, die dazwischen liegt, so 180 Jahre, das ist jetzt nicht so viel, gerade für so ein Königreich. Ja, also ich muss für meinen Teil sagen, es hat sich doch bei mir ziemlich eingestellt. Und da muss ich sagen, da bin ich halt der Musik auf den Leim gegangen. Also das ganze Rohan-Material von Howard Shore, das ist hier auch vorhanden. Und ich muss dem Komponisten Stephen Gallagher auch einräumen, dass er es an den richtigen Stellen zitiert. Das, was er aber selber so aufs Tablett bringt, da muss ich sagen, da war ich doch sehr, sehr ernüchtert. Er versucht zwar an einigen Stellen für Hera, eigentlich schon am Anfang, ein eigenes Main-Theme oder Motiv, Leitmotiv, so à la Shore zu erschaffen. Das klang für mich aber, als jemand, der die Musik der Ringtrilogie wirklich gut kennt, für mich klang ihr Thema sehr ähnlich wie das von Gondor. Und das hat mich jedes Mal rausgerissen, weil ich mir dachte, wir sind doch jetzt hier in Rohan. Ja, Gondor wird mal irgendwie erwähnt und sogar Mordor, natürlich, aber wir sind hier hauptsächlich in Rohan und also das hat mich immer wieder irgendwie ein bisschen rausgebracht. Aber dir ist das wahrscheinlich nicht so aufgefallen, denke ich mal, ne?
Das Problem ist, ich kann mich halt gar nicht mehr an die Musik erinnern.
Ja, ja und ja.
Weil, ich kann mich halt nur an die Musik erinnern, wenn sie zitiert wurde.
Ja, die Musik ist am besten, sammel wie es ist, die Musik ist am besten, wenn sie Howard Shore 1:1 zitiert. Und das macht sie ja auch gut und passend, aber der Rest vom Score ist, das ist halt auch so ein Ding, der ganze Film ist overscored. Also wenn man sich ansieht, die Soundtrack-CD, die man auch schon vorab bekommt, die läuft 2:10, glaube ich, und der Film läuft 2:14. Was ja auch schon relativ lang ist für ein Anime. Und ja, du kannst wirklich sagen, also ich kann mich nicht an irgendeine Szene ohne Musik erinnern. Und das ist lustigerweise eine Kinderkrankheit, die in meinen Augen zumindest auch die Rings of Power Serie plagt. Also da war ich schon, was das angeht, echt ein bisschen ernüchtert. Also der Kollege Lasse, der hatte sich ja im Vorhinein tatsächlich ein bisschen Luft gemacht bei uns im Community-Discord. Und da muss ich ihm leider zustimmen, dass die Musik doch ein bisschen blass wirkt. Aber um nochmal aufs Mittelerde-Feeling zu kommen, hattest du denn das Gefühl, du hast ja doch relativ wenig eigentlich, wofür man irgendwie, also ich hatte ja so am Anfang schon genannt, dass du halt wirklich, Mittelerde ist für die meisten Leute Hobbits, Ringe, Elben und sonst was, ne? Also deswegen muss man ja auch unbedingt diese Proto-Hobbits in die Rings of Power-Serie quetschen, weil die Leute wollen Hobbits.
Es ist so eine langweilige Storyline.
Ja, ja, ja. Und ja, unabhängig ist davon, aber du hast ja auch kaum wirklich mal Orks oder so, ne? Also hier ist keine Ork-Armee, es sind letzten Endes einfach nur die Dunländer gegen die Rohirrim. Und das könnten viele eventuell langweilig finden, aber bei dir war es nicht so?
Ich brauch das irgendwie gar nicht. Also Ich weiß nicht. Ich fand es eigentlich ganz okay, so wie es war. Also ich brauche jetzt nicht auf Zwang irgendwie, dass da jetzt ein Elb durchs Bild läuft oder... Ne, weil, also ich muss auch sagen, ich glaube, hätten die das noch so reingequetscht, dann wäre es für mich irgendwie einfach nervig geworden, weil ich habe jetzt hier schon so ein paar Stellen gehabt, da dachte ich mir so, ja, ne, müssen wir wieder ein kleines Augenzwinkern hier einbauen. Kennt ihr
ja,
das?
Ja, 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 remember, ne, ja, ja, die berühmte DiCaprio-Geste aus Once Upon a Time in Hollywood. Die habe ich öfters auch so im Kopf gemacht, aber ich muss sagen, im Gegensatz zu Rings of Power hat es für mich hier über weite Strecken funktioniert. Also es ist so ein bisschen wie mit der Musik, die zitieren schon die richtigen Sachen an den richtigen Stellen, was nicht heißt, dass es keinen Fanservice gibt. Das hat man ja auch schon in den Trailern gesehen. Ja. Hier taucht unter anderem ein Mumak auf, also ein Olifant, diese gigantischen Elefanten vor Minas Tirith aus dem dritten Herr der Ringe, kennt man sie noch. Den hat man hier eingebaut und die Sequenz, muss ich sagen, fand ich eigentlich ziemlich gut. Ich fand die auch technisch echt beeindruckend, also wie die diesen Mumakil Mumaki ist die Mehrzahl, wie die den im Anime-Look umgesetzt haben, fand ich wirklich einnehmend, aber die ganze Szene an sich hätte es theoretisch nicht gebraucht.
Ja, auch das danach, ne? Ich fand die Szene aber krass. Ich fand das aber krass.
Ja, die war wirklich krass. Aber das nehmen wir jetzt wirklich nicht vorweg. Aber da, ja, gut, wie es dann auch wieder kommentiert werden musste. Und ich dachte mir so, ach nee, also gut, die Anspielung war forciert und so ein, zwei Auftritte, die ich jetzt aber auch nicht vorwegnehmen will, die hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht. Aber es waren trotzdem schöne Zitate drin, fand ich. Also was ich wirklich toll fand, es gab, ohne jetzt wieder zu spoilern, es gab ja auch eine Beerdigungsszene und da wurde ein Klagelied in Altenglisch, also fast schon angelsächsisch, angestimmt. Das war exakt das gleiche, was Eowyn singt im Extended Cut von Die Zwei Türme, wo sie Theodins Sohn beerdigen. Und das fand ich an der Stelle schön platziert tatsächlich. Das passte. Das war nicht nur einfach von wegen, oh, ja, wisst
ihr noch?
Aber
das ergibt Sinn.
Ja, 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 eben.
Das ergibt Sinn, weil es ist eine Tradition und dann ergibt es auch Sinn, dass sie das aufgreifen, weil die das ja in Herr der Ringe quasi von damals haben, ne?
Genau, richtig. Ja, das ist Teil der Kultur.
Also das ergibt Sinn.
Ja.
Also auch wenn da auch manche Zitate so ähnlich waren, da dachte ich mir irgendwie so, okay, ja. Mhm. Andererseits, ich finde es nicht schlimm, wenn man quasi Rohan zitiert, ne? Weil das ergibt ja auch Sinn, weil, ne, wir erzählen die Vorgeschichte von denen.
Richtig. Also klar, man könnte das auch als Fanservice brandmarken, aber
ja, da waren aber andere Sachen unnötiger. Also
definitiv.
Alles, was mit Rohan zu tun hat, denke ich mir halt, ist okay.
Ja.
Aber so ein paar Sachen, da dachtest du dir, okay, ja, ne, also wir wissen jetzt, warum es hier ist. Wie fandest du denn eigentlich jetzt so generell das Charakterdesign auch? Oder den Animationsstil an sich?
Also stimmt, über den wollten wir noch sprechen, genau.
Ja.
Also da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also ich fand ihn nicht schlecht, aber ich hätte ihn mir ehrlich gesagt ein bisschen... Der ist mir ein bisschen zu clean und digital irgendwie gewesen. Das ist schon ein Problem, was Production IG schon länger plagt. Also die haben ja, mittlerweile sind sie bei Ghost in the Shell ja für Netflix dazu übergegangen, das jetzt auch in 3D zu modellieren, was absolut scheiße aussieht. Auch unter diesem Regisseur hier. Gott sei Dank haben sie das hier nicht gemacht, aber ich hätte mir noch so ein bisschen einen rougheren Look irgendwie gewünscht, dass das alles ein bisschen grobschlächtiger wirkt. An sich ist es gut produziert, auch wenn du an manchen Stellen schon siehst, bei Landschaftsaufnahmen oder so siehst du dann teilweise auch schon Einsatz von CGI.
Ja, das merkst du auch direkt.
Insgesamt war es okay. Also wenn man mit Animationskunst vertraut ist, dieser Art aus Japan, dann wird man da, glaube ich, schon mit zufrieden sein. Aber man hätte da, ich weiß nicht, ich meine, das Ganze ist ja hands down, es ist ein Experiment, dieser Film. Und da hätte man vielleicht da noch weiter all in gehen können. Das muss man auch sagen, der Film sieht auch nach Kino aus. Also der sieht nicht aus wie eine Streaming-Produktion, die man jetzt einfach irgendwie auf die Leinwand verfrachtet hat. Der ist schon wirklich hochwertig produziert. Also wenn du auch mal guckst, der wurde so 2019, 2020 angekündigt. Die haben die ganze Pandemie daran wahrscheinlich gearbeitet oder dadurch hat es sich noch verzögert. Der dürfte wirklich auch lange in Produktion gewesen sein und man sieht es auch. Also der wirkt nicht irgendwie hingeschludert oder so. Da waren schon Bilder, die fand ich schon beeindruckend. Auch die Farbpalette und die Akzente, die sie auch gesetzt haben mit den roten Haaren von Hera, fand ich auch gelungen durchaus.
Ich fand das Charakterdesign eigentlich an sich auch sehr, sehr schön. Also wie die Figuren einfach gestaltet haben, fand ich eigentlich echt toll. Mhm. Ja, also mit dem Animationsstil, ich muss echt sagen, das hat mich sehr gewundert. Ich habe eine gute Zeit gebraucht, bis ich da reingekommen bin. In den Animationsstil. Das hat mich richtig gewundert, weil wie gesagt, ich gucke Animes. Man muss auch sagen, es ist jetzt auch nicht dieser... Also wenn man wirklich jetzt auch so Anime-Serien zum Beispiel schaut, das ist auch nochmal anders.
Ja, das schon.
Also ich sag mal, das hier ist nochmal der gemäßigtere Stil extra für die westliche Audience.
Ja, ja,
eindeutig. Weil eigentlich ist Anime nochmal extremer. Also zumindest das so, was ich kenne, da... Ich meine, das ist nochmal der eigene Look, so ein bisschen von dem Studio, denke ich, ne, von denen halt. Mhm. Oftmals sieht es ja nochmal ein bisschen anders aus. Und auch was jetzt zum Beispiel so manche Kämpfe oder so manche, ich sag mal auch eine Mimik angeht, da sind die sehr zurück, also sind die noch sehr zurückhaltend geblieben. Weil eigentlich Anime geht auch manchmal eben halt dann so ein bisschen in eine extreme Richtung.
Oh, ja.
So ein bisschen fast schon Karikatur haben.
Ja, ja, ja.
Und da muss man, also das kann ich jetzt vielleicht generell nochmal sagen, für die Leute, die so ein bisschen Berührungsängste damit haben, eigentlich ist er halt wirklich noch sehr zurückhaltend und wie gesagt, doch schon sehr an eine westliche Zuschauerschaft halt angelehnt und auch nimmt darauf Rücksicht, weil wie gesagt, ich kam zum Beispiel sehr lange nicht mit diesem typischen Anime-Stil klar. Ich habe mich jetzt mittlerweile daran gewöhnt und dieser Film geht für mich nicht in diese Richtung.
Du hast es gut, glaube ich, erfasst mit so einem irgendwie westlichen Zugeständnis, ne? Das, also ich meine, es ist natürlich eine japanische Produktion. Wir müssen dazu sagen, wir haben die englische Version gesehen, also jetzt in der Synchronisation, aber der soll sich natürlich, also es ist eine Warner-Produktion, der soll natürlich auch weltweit Anklang
der
finden.
Der ist sehr moderat.
Na, also ich muss sagen, ich finde den Kompromiss insgesamt okay. Ich hätte mir nur ein bisschen einfach, ja, mehr Wagemut da irgendwie gewünscht, weil der sieht, was das angeht, er sieht gut aus, aber er sieht halt auch vom Character Design und so oder von der Gestaltung der Augen, es sieht halt aus wie zig andere Produktionen. Also du könntest wahrscheinlich jetzt Ninth Jedi von Production IG auch nehmen, also hier als Teil von Star Wars Visions könntest du hernehmen und das ist im Prinzip derselbe Stil. Gut, was vielleicht auch am Regisseur liegt, aber ne, also...
Und am Studio
und
halt.
Am Studio, genau, das ist natürlich auch deren Handschrift, aber ja, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, aber es ist durchaus okay und du hattest gerade schon mal Übertriebenes angesprochen. Dahingehend muss ich sagen, ist der Film auch relativ, ja, moderat, kann man sagen. Also,
absolut.
Du hast hier keine überdrehten Figuren und vor allem, wo du es jetzt gerade aufgeworfen hast mit von wegen westliches Zugeständnis, es ist auch erstaunlich wenig Humor vorhanden, oder?
Ja, und ich denke mal, da hatten die einfach Angst. Ich denke, die hatten einfach Angst, dass es zu sehr in dieses Verrückte abdriftet und einfach, dass es wieder entfremdet und dass die Leute damit fremdeln werden und da halt eben nicht Herr der Ringe sehen werden.
Mhm.
Ne, weil Herr der Ringe ist im Endeffekt auch eine westliche Produktion, so, ne? Also es kommt eben, ne?
Ja.
Also so der Kern ist ja in Europa quasi von dem ganzen Weltenbau allein schon, ne?
Mhm.
Also, das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn du quasi zwei Kulturen miteinander vermischst, so die halt an zwei anderen Weltenden jetzt zum Beispiel auch stehen, weil eigentlich hätte man auch nicht wirklich so komplett all in Anime gehen können, also in diesen typischen Anime-Stil, wie er ganz oft in Japan ist, weil es passt halt auch nicht ganz zu dieser Kultur.
Ja, obwohl die Krux ja manchmal bei Animes, also wenn du dir zum Beispiel Studio Ghibli ansiehst, ja natürlich, das sind alles lupenreine japanische Animationsfilme, aber wenn du mal schaust, viele von denen spielen überhaupt nicht in Japan und viele von denen sind auch eindeutig von der westlichen Kultur beeinflusst. Also bei den ganzen Miyazaki-Filmen, da merkst du seine Faszination für viele Stoffe, die eher westlich sind, also Gullivers Reisen, Laputa etc., ne? Bei Das Schloss im Himmel zum Beispiel.
Ja gut, aber da ist trotzdem immer noch so ein Kern von japanischer Kultur auch drin.
Ja, es ist, also ich finde es interessant, insbesondere bei Studio Ghibli eben, da einiges zu sehen, was man eher so aus europäischen Gefilden kennt, aber durch so eine durch so eine japanische Brille praktisch. Und das hätte ich ja auch cool gefunden. Das hätte aber vielleicht auch nicht funktioniert, weil man muss ja sagen, die Aufgabe, die sie hier gestellt bekamen, war ja nicht, ja, macht mal euren eigenen Take auf Herr der Ringe im Anime-Style, sondern nein, ihr erzählt in Peter Jacksons Mittelerde, erzählt ihr diese Geschichte. Das heißt also, das ganze Design, da konnten die sich nicht, wer weiß, wie aus dem Fenster lehnen, die mussten letzten Endes das aus den Filmen imitieren.
Ja, das wäre ganz anders gewesen. Also ich bin mir sicher, hätten die wirklich kompletten freien Schein bekommen, dann würde der ganze Film ganz anders aussehen. Und er würde halt auch viel mehr halt eben, ne, eben diese typischen Elemente von Anime beinhalten, auch diese krassen Kämpfe. Hier waren schon interessante Kämpfe drin, aber die waren immer noch sehr, ich sag mal, in Anführungsstrichen realistisch. So, ne? Da gab es einen Sprung, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen Anime-Stil gewesen, dieser Sprung.
Ja.
Aber ansonsten ist das halt alles immer noch so komplett, ne, halt angepasst. Also ich sag mal realistisch, in Anführungsstrichen.
Aber also in der Hinsicht hat sich dann auch, haben sich einige Teams bei Star Wars Visions dann mehr getraut, aber die hatten eben auch mehr Spielraum.
Ja, das durften die bestimmt einfach nicht.
Nee, das ist, aber es ist für mich in diesem Rahmen auch okay. Du hast auch die Kämpfe gerade angesprochen. Das ist auch so ein Punkt. Der Film heißt Die Schlacht der Rohirrim. Im Original The War of the Rohirrim, ne? Also der Krieg. Und da muss man ganz ehrlich sagen, also die kämpferischen Auseinandersetzungen, die wir hier sehen, die halten sich in Grenzen. Die fand ich jetzt auch nicht schlecht, aber die sind doch relativ schnell vorbei. Und also hattest du das Gefühl, dass du hier wirklich ein, ich meine, die belagern dann ja auch die Hornburg über mehrere Monate und wirklich einen schweren Winter. Kam das für dich rüber?
Es kam, dieser Gedanke ist mir gerade erst gekommen überhaupt.
Ja.
Das stimmt eigentlich. Also wir sehen so ein paar nette Sachen. Vor allem am Ende gab es so einen schönen Schlagabtausch, ne?
Ja.
Aber ansonsten auch, also in der ersten großen Auseinandersetzung, die sich quasi, wo die sich auf dem Feld quasi treffen, ne? Da hätte man eigentlich auch viel, viel mehr zeigen können von.
Ja, und da kam auch was zurück, was ich von Rings of Power noch sehr im Gedächtnis habe aus der zweiten Staffel. Sie kriegen es leider nicht so richtig hin. Also als sie dann auf die Hornburg marschieren, das ist nochmal was anderes, aber gerade bei so einer, also bei so einem Scharmützel auf einem Schlachtfeld wirklich, da bekamen sie für meine Begriffe nicht so wirklich rübergebracht, wie groß jetzt diese beiden Armeen sind. Also wie viel Dunländer sind das? Und die sind ja auch nur zu Fuß, während die Rohirrim eben Briten sind. Also da spielen sie ja ihre Stärke natürlich aus. Aber auf beiden Seiten bekommst du nicht so wirklich so ein Gefühl für die Masse. Das ist ein bisschen schade. Also so Overview-Shots oder so.
Ja, die Übersicht fehlt irgendwie auch ein bisschen, ne?
Ja, genau. Und das, manches wirkte auch ein bisschen klein, fand ich. Also ich fand's durchaus beeindruckend an manchen Stellen, auch technisch, aber so richtig mitgegangen bin ich da nie. Da waren dann eher so andere Stellen, wo ich dann so ein bisschen in mich hineingrinste. Also wir saßen ja nebeneinander in der PV. An einer Stelle musste ich tatsächlich wirklich lachen oder so zumindest schmunzeln, weil da wurde wirklich gesagt, my leash, winter is coming. Und das war endgültig so, ja, eigentlich sind wir hier so mehr in Game of Thrones Gefilden, oder?
Ich frage mich, ob sie es selber realisiert haben.
Ich glaube nicht. Nein. Obwohl es ist Warner, wer weiß. Aber
wie kann man denn da sitzen und diesen Satz halt so schreiben und dann nicht so,
Vielleicht haben sie es sich bei den Aufnahmen gedacht, aber nein, das ist. Aber damit möchte ich auch nochmal, also das ist jetzt eigentlich auch meine Überleitung gewesen in nochmal so einen abschließenden Part. Meinst du denn, dass Leute wahrscheinlich eher mit so einem Take daran gehen könnten. Auch wirklich welche nach der Pressevorführung haben gemeint, ja, das hat sich angefühlt eher wie Game of Thrones und nicht nach Mittelerde.
Ja, also es ist halt sehr viel, es gibt halt diese politischen Elemente, die drin sind, ne? Deshalb kann ich das verstehen und auch ein bisschen vielleicht auch die Schlacht an sich.
Und den Grundkonflikt, ne? Beziehungsweise was die Feder auslöst.
Aber ich muss sagen, ich habe nicht an Game of Thrones gedacht. Also dieser Gedanke okay. kam mir eigentlich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Also verstehe ich auch jetzt nicht warum, aber weil, also es stimmt schon irgendwie, da sind Parallelen. Mhm. Aber habe ich jetzt eigentlich gar nicht aktiv dran gedacht.
Ja gut, es passt insofern auch noch gut, weil Game of Thrones hat sich ja bei der höchst umstrittenen langen Nacht doch sehr von Helms Klamm auch inspirieren lassen, ne? Hm. Damals. Also da waren Stellen, da ja. dachte ich mir, das ist fast schon eine direkte Hommage da dran.
Ja.
Also ich meine das jetzt auch im Hinblick, weil wir ja über Kampfszenen gesprochen hatten. Also ich meine, der Film ist lang. Ich würde nicht sagen, dass er zu lang ist, aber auch nicht kurzweilig. Aber für das, was er zeigt, halten sich die Kampfhandlungen so ein bisschen in Grenzen und es wird doch relativ viel geredet. Aber das ist auch eher, es ist auch nicht ungewöhnlich für ein Anime, oder?
Dass viel geredet wird?
Ja, so manche Animes sind schon relativ expositionslastig, gerne mal.
Ja, also das kommt, glaube ich, sehr drauf an. Also ich kenne auch viele, wo halt nicht unbedingt viel, also natürlich, die reden schon viel und die erklären sich auch oft so ein bisschen das, was gerade passiert. Mhm. Aber es gibt eigentlich auch schon einige Animes, ich habe jetzt Naruto im Kopf auch, da werden halt über Folgen hinweg, wird halt auch wirklich gekämpft.
Ja, und geredet.
Aber,
ja.
Aber ja, geredet und dann nochmal quasi wiederholt, was wir letzte Folge gesehen haben.
Oh Gott, ja. So kriegt man aber 1000 Folgen voll, ja.
Ja, ja. Obwohl in One Piece ist da scheinbar noch schlimmer.
Oh ja, stimmt. Ja, das ist jenseits von gut.
Ja, aber okay, also ich weiß nicht, ich... Ja, also ich finde, es gibt aber zum Beispiel jetzt auch, wenn ich so ein bisschen an Jujutsu Kaisen denke, gibt es auch so ein paar Momente, wo halt wirklich auch ordentlich abgeht, ne? Mhm. Wo dann auch wirklich, aber ich habe jetzt nichts so im Kopf, ja, vielleicht noch Attack on Titan, da geht es eigentlich auch ganz viel gut ab.
Jetzt kommt gleich, ich warte nur noch auf Full Metal Alchemist.
Ja, könnten wir jetzt auch noch drüber reden, wenn du willst.
Oder Death Note, ja. Nee, aber
ja,
dann,
könnten wir.
Aber dann kommen wir jetzt zu sehr vom Thema ab. Aber also dahingehend ist der Film auch schon relativ geerdet. Also es gibt eine Szene, die fand ich durchaus wirklich doch schon, also jetzt nicht wirklich richtig deftig, aber schon brutal. Aber es blieb doch alles auf einem realistischen Level, wie du schon meintest. Also bis auf diese Mumak-Szene, der ist ja auch schon, also es sind ja da wirklich schon so handfeste Fantasy-Gefilde, weil es gibt nun mal keine Mumaks, also Gott sei Dank.
Ja, aber das finde ich nicht schlimm. Also ich fand manchmal, dass die Figuren so ein bisschen, manchmal so ein bisschen so Entscheidungen getroffen haben, wo ich mir so dachte,
Ja, da sind auch so ein paar Ungereimtheiten tatsächlich, aber da fängt es halt auch wieder an, dass die Figuren, da hätte man mehr Tiefe reinbringen müssen. Das liegt aber leider auch an der Vorlage, wo eben, wie gesagt, da hat Hera nicht mal einen Namen, ne? Also das ist ja auch, das muss man ja auch wissen, das ist ja auch kein richtiges Buch, was sie ja adaptieren. Es ist lustigerweise eigentlich ein Stück weit dieselbe Ausgangslage wie bei der Amazon-Serie. Die stützen sich hier größtenteils auf Sachen aus den Anhängen, ne? Oder aus Erwähnungen, Nachrichten von Mittelerde und sowas, Geschichte Rohans. Also wie gesagt, gerne in das Video von Cinema Strikes Back reingucken. Also die erzählen euch auch noch was zu den 8 Königen von Rohan vor Helm Hammerhand. Aber so langsam mal in ein Fazit einzubiegen, ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, um da jetzt auch so den Bogen zu schlagen. Der Film ist ein Experiment, weil ich konnte eine ganze Zeit lang wirklich gar nicht glauben, dass Warner Brothers den wirklich ins Kino bringt. Das ist schon wirklich ein Risikofaktor, weil wenn du überlegst, ja natürlich, du hast die Herr der Ringe IP, aber du hast Zeugs, was größtenteils wirklich Deep Lore ist, wovon Leute keine Ahnung haben. Und dann ist es auch noch ein Anime. Da ist so die Frage, meinst du, das kann an der Kasse funktionieren? Und falls ja, was könnte da noch hinterherkommen? Vielleicht nicht nur, was Anime angeht. Also meinst du, der könnte das Zeug haben, so ein Trendsetter zu sein wie Spider-Verse oder eher nicht?
Boah, also das finde ich, ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht. Also ich glaube nicht, dass er die Wucht haben wird von einem Spider-Verse.
Mhm, leider.
Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dafür ist er zu nisch.
Ja, das ist es. Der ist zu nischig. Das ist Special Interest, ja. Ist das schon. Ja,
ja, irgendwie schon, ne? Weil du, da müssen halt mehrere Komponenten zusammenkommen. Erstmal die Herr der Ringe-Fans werden schon das versuchen. Allerdings werden da vielleicht auch, wird da schon eine Sparte sein, die sagt, okay, Anime möchte ich eigentlich nicht sehen, weil ich das nicht mag.
Ja, gibt sehr viele. Gibt sehr, sehr viele.
Obwohl man wirklich, wo man wirklich sagen muss, also es ist wirklich noch okay. Also es hält sich hier wirklich im Rahmen. Aber wenn ihr halt generell einfach keine Animation mögt, dann bringt es auch nicht so.
Nee, der wird euch da auch nicht bekehren. Aber
nee.
Also das wird auf jeden Fall eine Hürde sein, dann eben halt die Konkurrenz aktuell im Kino, also Vaiana 2.
Ja, und wir haben, ne? ja. eben, ne, wir haben halt auch noch starke Konkurrenten, dann im Januar kommt auch noch Nosferatu dazu.
Ja gut, ob der jetzt dieselbe Zielgruppe ist, da kann man drüber streiten.
Ja, ich meine jetzt nur so an so Kino, interessanten Kinofilmen, die jetzt gerade laufen, aber ich meine, okay, eigentlich Vaiana, die Zielgruppe, die clasht jetzt unbedingt nicht mit den Herr-der-Ringen-Leuten? Außer jetzt, dass es beides halt Animationssachen sind. Aber das verstehe ich halt nicht. Das sind doch zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Ja, es ist aber Animation, ne? es ist Trick, das ist für Kinder. Das ist in vielen Köpfen drin. Also ich bin gespannt, wie viele Familien hier reingehen. Weil ich denke, ach ja, zu Weihnachten so ein schönen Trickfilm. Und dann, ja, ist der recht humorlos bis auf eine Figur.
Ja, aber tut mir leid, aber wenn ihr den Untertitel nicht lesen könnt, dann weiß ich auch nicht.
Ja, das zum Humor kann ich übrigens noch sagen, es gibt eine Figur, die ist eigentlich nur dafür da, sie heißt lustigerweise Leaf. Da war ich wirklich am Überlegen, ist das fast ein Metagag in Richtung, er ist jetzt der Comic Relief. So richtig funktioniert hat der für mich leider nicht. Das war ein bisschen schade. Und ja, auch die Brüder von die beiden anderen Söhne von Helmhammer an, fand ich leider aus blass leider. Ach man, das ist schon schade.
Ja, man braucht einfach, ja, das ist einfach das generelle Problem so ein bisschen des Films. Also er bräuchte einfach bessere Figurenzeichnungen.
Mehr
so.
Tiefe.
Aber irgendwie hatte der Gefühlte auch keine Zeit für. Wo hätte er das noch reinpacken sollen, so, weißt
ja,
du?
Ja.
Es war irgendwie schon am Ende des Tages so viel Handlung.
Ja gut, er hat natürlich auch Zeit, Fanservice reinzupacken, ne? Aber
da hätte man wirklich schneiden sollen. Weil darauf kommt es am Ende nicht an. Es kommt darauf an, dass du gute Figuren erzählst.
Ja,
das, und eine Geschichte, die uns irgendwie juckt.
Ja, da spielt aber auch das Marketing mit rein. Das sind halt Szenen, das ist halt wie bei Rings of Power. Das sind Szenen.
Ja, die du dann Trailer.
Genau,
packst.
Richtig. Die kannst du in den Trailer packen und da kannst du dann vorgaukeln. Oh, guck mal, wir haben einen Balrog. Oh, der hat nur 30 Sekunden in Staffel 1. Und
ach, aber sowas, ich hasse sowas. Wirklich, das macht mich so.
Ja,
das weil darunter leidet gefühlt immer am Ende das Kunstwerk, so, weißt du?
Ja, das ist aber eben auch das Ding. Du musst halt bedenken, es ist immer noch ein Warner-Film. Na, also da merkst du auch schon die, also was denn das Maß an Fanservice angeht, da merkst du auch die Einflüsse. Aber ich würde sagen, wir kommen nochmal zu dem zurück. Also du meinst, der wird sich schwer tun an der Kasse.
Ich glaube halt schon. Also ja, wie gesagt, ne, es ist halt wirklich, wie du meintest, Special Interest so am Ende des Tages.
Ja, und trotzdem, unabhängig davon, dass der Film auch so von Studio-Einflüssen befallen ist, wie man das momentan so kennt, ich muss sagen, ich zoll Warner irgendwie ein bisschen Respekt, dass sie das wirklich durchziehen und ins Kino bringen. Hm. Und ich bin gespannt, in wie viele Kinos der laufen wird. Der wird nicht, wer weiß, wie erfolgreich sein. Wenn er es aber wäre, fände ich es irgendwie auch geil, weil dann könnte der halt wirklich sowas anstoßen. Weil wenn du überlegst, es gibt ja auch schon, hatte ich ja hier schon in dem Zusammenhang erwähnt, Star Wars Visions.
Ja.
Das ist leider auch eher so unter ferner liefen. Ich kann es wirklich nur empfehlen und auch die beiden Podcasts, die wir dazu gemacht haben. Weil da hatte ich nämlich auch schon immer so den Gedanken, mit welchen anderen Franchises könnte man sowas noch machen? Und damit will ich das hier vielleicht beschließen. Also spielen wir jetzt einfach mal ein bisschen Palantir oder Blick in den Palantir. Angenommen, der wird erfolgreich, ja, und tritt jetzt irgendwie so eine Welle los, dass man mit so einem Animationstake auf bekannte IPs geht. Also man kann mir auch nicht erzählen, dass dieses Projekt hier nicht auch ein bisschen entstanden ist, dadurch, dass Spider-Verse zumindest in den USA
generell der Hype von Anime. Also, dass Anime generell jetzt ein bisschen salonfähiger geworden ist, in Anführungsstrichen.
Genau, das auch. Aber jetzt mal wirklich das Gedankenspiel. Er wird erfolgreich. Von welchem Franchise würdest du gerne sowas hier sehen? Oh. So ein Take wirklich, der als Prequel oder so angelegt ist oder als Lore, schlag mich tot, schieß los. Was könntest du dir da vorstellen?
Flucht der Karibik. Okay. Nicht?
Es kommt drauf an, was willst du denn da zeigen? Origins of Davy Jones.
Weiß ich nicht. Oder Jack Sparrow. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Also das kam mir gerade in den Sinn, weil ich gerade so über meine Lieblings-Franchises im Endeffekt nachgedacht habe. So. Aber ich fände es eigentlich auch nochmal cool, einfach, okay, wir haben One Piece jetzt so in Piratenrichtung, ne? Aber fände ich eigentlich mal irgendwie auch interessant, so, wenn man halt da nochmal so im Anime-Stil so ein bisschen so dieses Piraten-Genre auch nochmal wiederbelebt quasi. Obwohl wir, wie gesagt, das mit One Piece eigentlich haben.
Mhm, ja, aber das wäre auch die Steilvorlage, ne? Ja.
Ja, ansonsten muss ich jetzt gerade ein bisschen überlegen, da erwischst du mich jetzt ganz kalt. Was haben, nenn mal so ein paar Franchises.
Naja.
So, okay, Marvel haben wir.
Ja.
Haben wir mit Spider-Verse.
Ja, Star Wars haben wir auch. Wo ist ja, ja gut, da klaue ich jetzt eigentlich aus der Zukunft. Denn für Game of Thrones ist ja sowas tatsächlich vorgesehen. Und es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du Game of Thrones wirklich mal auch mal das Bonusmaterial gesehen hast, weil da gibt es ja auch so Animationsfilme, die Lore so nachstellen. Also hier zum Beispiel zu hier der ganzen Vorgeschichte zu House of the Dragon, das gibt's ja, also hier der ganze Drachentanz, das gibt's ja auch in Animationsform.
Das kenne ich gar nicht.
Kann ich dir gerne mal einen Link schicken, das gibt's auf YouTube. Allerdings spoilerst du dir dann House of the Dragon ab einem bestimmten Punkt.
Achso, nee.
Aber vielleicht kannst du ja mal reingucken. Also das ist natürlich dann deutlich kostengünstiger produziert.
Was hältst du von Harry Potter?
Ja, warum nicht? Doch, ja, auch eine gute Idee. Doch. Und das, also das könnte ja dann auch ein Türöffner sein für Sachen, die eben auch dann ja so ein bisschen edgier sind. Ich muss sagen, ich finde es seit Star Wars Visions echt interessant oder auch schon durch Spider-Verse, was man so machen könnte und die IP, die ist ja letzten Endes dann eigentlich nur das Zugpferd dafür, ne? Dann irgendwie auch sowas ein bisschen mehr an den breiten Mainstream heranzutragen. Aber bei Game of Thrones ist sowas angedacht und da bin ich sehr, 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 sehr gespannt.
Ja, also da bin ich eigentlich direkt dabei. Also wie gesagt, ich bin da eigentlich total neugierig und offen für. Und das Geile einfach ja bei Animationen ist, das haben wir jetzt auch bei Spider-Verse gemerkt, du hast da halt unendlich viele Möglichkeiten.
Ja.
Also da kannst du dir wirklich irgendwie was, da kannst du quasi alles machen am Ende des Tages. Und im Endeffekt kannst du vielleicht sogar noch mal brutaleren, wenn du das jetzt haben wollen würdest zum Beispiel, du könntest auch noch mal brutaler Sachen auch darstellen. So.
Und abstrakter.
Abstrakter auch, ne? Also allein in dieser Hinsicht kannst du da dich quasi schon völlig austoben, wenn du das halt jetzt zum Beispiel haben wollen würdest. Aber du kannst auch auf so einer künstlerischen Ebene, was wir jetzt gar nicht so erwähnt haben, zum Beispiel auch sowas wie Arcane, ne?
Ja,
also
ich weiß nicht,
hast du Arcane überhaupt gesehen?
Habe ich noch vor mir, aber komme ich als Animationsfan nicht drumherum, früher oder später. Ja.
Musst du wirklich unbedingt gucken, weil also die Animation da ist insane. Also das ist wirklich, ich saß da so oft einfach und war sprachlos, weil es so crazy ist wirklich, was die da gemacht haben. Und vor allem Arcane ist ein großer Erfolg auch geworden. Also vielleicht auch sowas wie Arcane könnte da so ein bisschen eine Rolle spielen, weil das wirklich, das funktioniert so gut. Und bei manchen Franchises, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt auch ein bisschen wieder Richtung Videospiel-Franchises gehen, da bietet sich Animation viel, viel besser an.
Ja, oh, stimmt. Wie wär's zum Beispiel auch irgendwas mit The Last of Us vielleicht? Das wäre auch eine geile Idee.
Das wäre eigentlich auch interessant gewesen. Okay, ich meine, wir haben jetzt die Realverfilmung, ne?
Ja, aber du könntest da einiges machen. Also,
ja, aber vor allem so bei Videospielen, da ist das, also da würde das eigentlich bei manchen wirklich Sinn machen.
Ja, vor allem öffnet sich ja jetzt gerade eben der Markt auch dafür, ne? Also Videospiele sind jetzt endgültig, haben jetzt endgültig den Durchbruch,
ja,
ne?
Die sind im Trend.
Ja, absolut. Ja. Also das wird, ob das jetzt das Next Big Thing wird, wird sich zeigen, beziehungsweise wie lange das anhält. Also Sonic 3, ja gut, der ist ja auch noch ein Konkurrent für den hier.
Ich glaube, das Problem ist halt so ein bisschen gerade dieses, das, was wir in Hollywood haben, dass hat niemand gefühlt mehr so ein originelles Drehbuch schreiben will und man sich einfach nur wieder an irgendwas Sicherem bedient, ne? Wie halt so Borderlands zum Beispiel, um halt direkt wieder die Audience halt reinzubekommen.
Ja, weil man da eben eine eingebaute Fanbase hat. Deswegen haben wir ja so viele Remakes und so viele IPs, weil man traut sich nichts mehr. Es hat aber eben, das muss man, also klar, Disney wird dafür immer gerne scheel angesehen, aber wenn du dir mal anguckst, was Disney vor 10 Jahren hatte, da hatten sie sowas wie hier John Carter of Mars, Lone Ranger, gut, war auch eine jetzt nicht wirklich bekannte IP oder sowas wie Tomorrowland und es hat halt alles gefloppt und deshalb geht man nur noch auf Nummer sicher und deshalb haben auch Autoren immer weniger Möglichkeiten. Also es ist einfach so in den letzten Jahren, das Publikum ist immer weniger offen für Neues und deswegen musst du hier dann mit sowas in der IP kommen. Also du hättest theoretisch auch ein Anime in dem Stil hier und mit der Geschichte erzählen können, ohne die Herr der Ringe Maskerade, sage ich jetzt mal ganz böse.
Naja,
ja? Aber das funktioniert halt.
Ja.
Aber du wolltest noch was sagen, Entschuldigung.
Aber dann hattest du ja auch wieder so Sachen wie Frozen oder halt wie Vajana.
Ja.
Und das sind ja eigentlich originelle Geschichten gewesen.
Ja, Frozen ist ja letzten Endes die Eiskönigin. Ne?
Ich war ja eine Anlehnung, aber jetzt zum Beispiel Vajana oder halt, okay, Rapunzel ist auch wieder. Ich meine, okay, das ist dieses ganze Disney-Prinzessinnen-Ding.
Ja.
Da ist ja immer eine Anlehnung dran.
Das
ne?
ist nochmal was
anderes. Aber
ja.
Ja, eigentlich schon. Also es gab schon Sachen, da hat es funktioniert. So, es gab schon diese Mega-Erfolge.
Ja.
Aber natürlich diese Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, ja, das war. Ja, die waren jetzt halt nicht so stark.
Also ich habe schon die ganze Zeit bei Game of Thrones, ich meine, viele Leute haben ja immer mal wieder danach geschrien und George R. Martin hat immer wieder abgewunken, dass es mal irgendwie eine Serienumsetzung von Robert's Rebellion geben sollte, ne? Also halt der junge Ned Stark und wie Robert Baratheon auf den Thron kam. Und George R. Martin lehnt das immer wieder ab, weil er meint, ja, da erzählen wir halt nichts Neues. Also alles ist in den Büchern drin und im Prinzip auch in der Serie. Aber, also gut, ob man da jetzt eine Miniserie raus machen kann, sei mal dahingestellt. Aber das zum Beispiel eine Animationsform, das wäre doch zum Beispiel was, ne?
Ja, also das finde ich eigentlich wirklich, also vor allem Game of Thrones hat eigentlich so viele Geschichten, die man noch erzählen kann.
Ja, eigentlich sogar noch mehr als, also nichts gegen Tolkien, aber George R. Martin ist eventuell sogar noch feingliedriger.
Bei Harry Potter zum Beispiel auch, da könnte man irgendwie auch diese ganze Voldemort-Vorgeschichte erzählen. Also jetzt in dem Sinne auch, wie das jetzt auch mit zum Beispiel den Eltern auch war von Harry Potter und halt eben, ne?
Ja.
Damit, die waren ja auch da eine ganze Bande so, ne? Ich weiß, dass Fans, es gibt so eine Fankultur auch, da die wollen die ganze Zeit schon so Filme haben.
Ja, die wollen die Morder-Story, ne? Genau.
Genau.
Ja.
Das könnte man zum Beispiel eben auch theoretisch dann als Anime machen.
Ja, aber da machen dann auch Leute wieder Theater, weil die wollen dann. Also hier auch Kollegen nach der PV, ja, ist nett, aber in Real, also in Live-Action, hätte mir das ja viel besser gefallen, habe ich nur so trocken gemeint, ja, ist ja schön, aber das hier ist schon ein Risikoprojekt, was, also irgendwo hatte ich gelesen, der Film hat, glaube ich, 140 Millionen gekostet, der hier.
Ja, wie hätten die das machen, mit welchem Budget halt?
Ja, und wenn du mal überlegst, das hätten sie dann noch in Live-Action gemacht und das floppt hart. Dann werden die sowas nie wieder anfassen. Und dass sie jetzt hier überhaupt mal, also Warner ist ja auch ein schwieriges Studio, aber ich zoll denen ein Stück weit Respekt, dass sie das hier wirklich groß ins Kino bringen. Ich hoffe nicht, dass sie damit auf die Schnauze fallen. Ich fürchte es leider. Insgesamt, um jetzt auch mal wirklich zum Abschluss zu kommen, weil wir haben ja wirklich schon Exkurs gemacht. Insgesamt ist der Film durchaus sehenswert. Er ist solide, das würde ich sagen. Und wenn er theoretisch, also ob er jetzt auch so das Zeug hätte, ein Kickstarter zu werden, wenn er erfolgreich ist, sei auch mal dahingestellt. Aber man kann sich den schon ansehen und man kann sich ihn auch im Kino angucken. Man muss ihn jetzt nicht zwingend auf der Leinwand sehen, wie ich finde. Also Animationsfans können, glaube ich, schon zugreifen. Auch Leute, die vielleicht gar nicht so mit Herr der Ringe verbandelt sind, eventuell sogar eher so sowas wie Game of Thrones bevorzugen. Ja, Leute, die wirklich Herr der Ringe-Fans sind, also so Lore-Puristen sollten da vielleicht eher, ja, werft einen Blick rein, aber erwartet euch jetzt da keine akribische Nacherzählung. Also das Ganze ist schon sehr, sehr frei und würde ich sagen eher inspiriert an dem, was Tolkien niedergeschrieben hat. Und das finde ich auch okay. Ist jetzt kein riesiges Highlight für mich, aber ich bereue es jetzt auch nicht, dass ich ihn gesehen habe und werde mir wahrscheinlich in ein paar Jahren auch noch mal im Stream zu Gemüte führen. Es ist so ein bisschen so eine Empfehlung mit Kratzern von mir, mit kleinen Kratzern. Wie sieht's bei dir aus, Melanie?
Ich hoffe irgendwie auch, dass der Film nicht floppt. Also, dass er, ich denke mal, er wird jetzt kein Mega-Erfolg werden, aber dass er halt einfach irgendwie ein okayes ein Spielergebnis bekommt. Obwohl der Film jetzt eigentlich jetzt auch nicht der beste Film des Jahres ist.
Nein.
Ne, das muss man irgendwie auch sagen. Also ich glaube, der wird, glaube ich, auch nicht mal irgendwie, der wird nicht in meiner Top 10 oder sowas landen, das jetzt nicht. Also ich stimme dir eigentlich zu, dass er wirklich solide ist. Ich fand ihn unterhaltsam. Er konnte mich eigentlich schon in diese Welt entführen, muss ich sagen. Mhm. Also ich saß da wirklich schon und war so, ja, ne? Also ich habe mich einfach ein bisschen gefreut, wieder so diesen...
Die Musik ja, zu diesen hören. Vibe
zu haben. Die Musik zu hören. Ja, aber auch so ein bisschen...
Und dann
auch
an so Weihnachten triggert das besonders was. Ja, ja.
Ja, und dann halt wieder auch wieder sowas mit Schlachten und mit so Kämpfen und dann halt, ne, so, also das fand ich einfach, ich mag das ja generell.
Ja.
Deshalb fand ich das einfach wieder so eine schöne Fantasy-Geschichte am Ende des Tages so. Das hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Auch, ne, wir haben halt eben gerade so Sachen erwähnt, also da, was die Figurenzeichnung angeht, da muss man jetzt wirklich nicht viel erwarten und da hätte ich mir eigentlich auch wirklich, wirklich gewünscht, weil das Ausgangsmaterial hatte wirklich sehr viel Potenzial. Und allein hätten die so ein bisschen mehr die Beziehung zum Beispiel zwischen den Brüdern da ausgearbeitet und zwischen ihr und den Brüdern oder halt eben den Bösewicht so ein bisschen besser geschrieben mit so ein bisschen mehr Hintergrund und dass er nicht so stereotypisch böse ist. Ja, da hätte man einfach viel mehr machen können. Das ist ein bisschen schade, weil es ist so eine verpasste Gelegenheit.
Ja, so ein bisschen halb verpasst, ne? Der Film steht auch ein klein wenig zwischen den Stühlen, sei es jetzt so von dem, wie ich ihn wahrgenommen habe oder eben in Hinblick auf die Zielgruppe, die er eigentlich ansprechen will.
Ja, ne, es ist halt jetzt auch nicht wirklich so Anime.
Nee, das also, wirklich nicht, nein. Dafür ist er viel zu geerdet.
Also das muss man auch sagen.
Ja, ja.
Ja, er versucht halt immer den Kompromiss zu gehen, ne?
Es ist auf jeden Fall, es ist ein interessantes Experiment. So würde ich es festhalten, in verschiedensten Deutungsformen. Ja, wer Interesse hat, kann natürlich gerne reingehen. Wer sich ein bisschen mit der Lore auskennt, darf natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie er oder sie das Ganze vielleicht so sieht oder sich denkt, wir hätten viel mehr über die Lore hier sprechen sollen. Lasst uns das gerne wissen beim YouTube-Upload, also im Kommentarbereich oder auf tele-stammtisch.de oder aber am besten, wenn ihr direkt mit uns kommunizieren wollt, kommt auf unseren wundertollen Discord-Server. Da könnt ihr höchstpersönlich an mich herantragen, dass ich absolut gar keine Ahnung habe und am besten nie wieder Mittelerde-Podcast machen sollte. Und dass Melanie vielleicht doch eher bei Anime bleiben sollte. Aber Melanie, zu dir. Was kann man denn von dir auf deinem YouTube-Kanal noch erwarten? Weil du bist ja YouTuberin bekannterweise, Melanie Kali.
Jetzt zu dem Film?
Ja, machst du noch was zu dem Film?
Ich weiß
oder
es noch nicht.
Was kommt als nächstes?
Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Also eigentlich würde ich ihn schon gerne besprechen, weil es einfach mit Herr der Ringe zu tun hat, ne? Aber ich weiß noch nicht. Ich muss noch mal... Ja, ich weiß nicht.
Du recherchierst dann.
Ja, das Ding ist, ich will ja ganz gerne auch immer so, das baue ich immer von meinen Videos ein, dass ich so Hintergründe und so einfüge, aber ich habe richtig Angst, die Lore anzufassen, weil ich habe Angst, irgendwie was falsch zu sagen und dann kriege ich keine Ahnung, 10.000, ja, von so Tolkien-Oberfans dann so 10.000 Verbesserungen, dass ich keine Ahnung habe, deshalb will ich da eigentlich gar nicht richtig drauf eingehen.
Okay.
Auf diese Lore jetzt.
Ich sage dazu nur, Vestu Melanie Hall. So. Ja, von mir gibt es noch mehr zu hören zu Herr der Ringe demnächst nicht beim Telestammtisch und auch nicht zu Rings of Power, Gott sei Dank, sondern beim Podcast Fans About Films, wo ich mit meinem Recap-Kollegen Lasse aus den Rings of Power Besprechungen einen Audiokommentar machen werde zu Der Herr der Ringe, die zwei Türme. Und die Connection zu dem Film hier ist ja, glaube ich, mit die stärkste da. Also wen das interessiert, 4 Stunden lang Nerdgequatsche und was weiß ich, dumme Witze etc., darf da gerne mal reinhören. Ansonsten, ja, auf dem YouTube-Kanal von Melanie, wenn da nichts zu War of the Rohirrim kommt, dann wahrscheinlich zu irgendeinem 80er-Klassiker, den sie zuerst zum ersten Mal
Zurück
gesehen hat.
Zurück in die Zukunft.
Genau, ja. Besser geht's nicht. Das wäre übrigens auch mal cool in Animationsform. Da gab's ja mal eine Serie zu, aber als Anime wäre schon irgendwie cool, oder?
By the way, wir haben gerade gar nicht erwähnt, dass Terminator ja den Anime hatte.
Stimmt, ja.
Dass man das eigentlich schon gemacht hat mit Terminator auch.
Ja. Ja, da kann man doch dann, da hast du zumindest im Wrap-Up drüber gesprochen. Das passt doch.
Ja. Ja.
Okay.
Auch wenn ich den jetzt auch nicht so überragend fand.
Ja, wir haben auch eine Besprechung dazu, gerne reinhören. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier den Cut. Melanie, war echt eine schöne Besprechung. Ist jetzt fast so lang geworden wie zu Avatar damals, aber sei es drum. Und ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, dann sage ich nur noch Forth Aeolingas und ciao, ciao. Du hast das letzte Wort.
Ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.